und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Wow, auf jeden Fall mit richtig guter Laune heute der Jan. Sehr schön, aber da wird er wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Und mit sicherlich ebenso guter Laune, wenn nicht noch besserer, der Moritz. Hallo Moritz.
Einen schönen guten Abend. Wir sind ja jetzt am Sonntagabend quasi frisch aus dem Stadion und haben einen Sieg zu feiern und zu besprechen. Das passierte ja in dieser Saison nicht besonders häufig. Gerade deswegen möchte ich auch nochmal ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aussprechen, in dieser Saison auch uns treu geblieben zu sein. Empfehlt uns weiter, wenn ihr uns mögt, gebt uns ein paar Sterne, schreibt uns an. Wir freuen uns über jeden Kontakt, der da von euch kommt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wir haben ja schon festgestellt, dass am gleichen Tag aufnehmen, wie die Fortuna spielt, sacken anstrengend ist und die Aufmerksamkeitsspanne allein schon im Vorgespräch war so bedenklich niedrig, dass ich mal gucken, wie das hier noch läuft, die nächste Stunde mit uns Vieren, wie oft wir uns wiederholen, ins Wort fallen oder überhaupt irgendwas passiert. Aber immerhin können wir mit dem guten Gefühl hier sitzen, ein 3-1 Sieg gegen Elversberg zu besprechen. Wer hätte das gedacht? Am wenigsten der Lou, das wissen wir, aber ansonsten
ja, das ist ja klar. Ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte das natürlich nicht gedacht. Ich habe das nicht kommen sehen. Moritz, du warst ja auf jeden Fall auf der Hinfahrt schon um einiges optimistischer, als ich das gewesen bin. Aber ich glaube, die Art und Weise hättest du wahrscheinlich auch so nicht kommen sehen, denke ich mal.
Ich muss ja sagen, ich hatte dir gegenüber den Vorteil, 2 Wochen vorher im Stadion gewesen zu sein gegen Dresden. Und da war einfach klar, dass da eine Energie entsteht zwischen oder entstand im Spiel gegen Dresden zwischen Fans und Mannschaft und auf dem Feld, dass ich einfach auch so ein es muss und wahrscheinlich wird's auch. Ich habe sogar auf die Fortuna getippt. Wahrscheinlich ist die Fortuna damit in meiner Tipptabelle wieder Dritter oder so. Aber ja, ich hatte einfach das Gefühl, es muss, und aus diesen letzten 2 Spielen eben unter Alexander Ende, wo ja auch das Schalke-Spiel durchaus positive Noten hatte, ja, war ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ich war nicht so angespannt wie vor dem Dresden-Spiel. Ich war ein bisschen entspannter und fand das auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen, und hatte das Gefühl, dass das überall der Fall war. Bei Dresden hatte ich ja wirklich das Gefühl, so die Spannung ist kurz vorm Explodieren, auch in der Bahn und so. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt irgendwie nicht. Es war alles ein bisschen entspannter.
Das fand ich halt, also ich glaube, dass man müsste drüber nachdenken, inwieweit die eigene Gefühlslage auch die Interpretation dessen, was man um einen herum sieht, wahrnimmt. Weil bei mir war es halt beides nicht so. Also das heißt, es war, glaube ich, insgesamt vielleicht total angespannt, aber ich war eigentlich auch die ganze Woche über am Samstag entspannt. Ich war auch also heute Morgen noch entspannt und bin dann mit dem Auto über die 57 gefahren Richtung Düsseldorf und hinter Neuss am Elversberger Mannschaftsbus vorbeigefahren. Und in dem Moment quasi sind die ganzen Säbelzahntiger im Busch Urinstinkte hochgeknellt, weil in dem Moment war ich plötzlich in einer Anspannung, die sich bis zum Abpfiff nicht mehr gelegt hat. Und das war halt krass, das ist einfach der fucking Mannschaftsbus des Gegners war, der mich irgendwie so damit konfrontiert hat, dass die Fortuna gleich ein Spiel in diese Mannschaft spielen muss und es wirklich schwierig werden wird, gegen die Elversberger irgendwie noch die Punkte zu holen, und umso wichtiger es wäre, ist das im Abstiegskampf zu tun. Also vielleicht, also ich persönlich war sehr angespannt, ob da die Atmosphäre im Stadion oder rundherum angespannt war, ja, das vielleicht nicht ganz, aber sie war auf jeden Fall intensiv, und auch intensiver, als ich das vorher so darüber nachgedacht hätte. Das war gut. Das war alles sehr super, ne? Und richtig und wichtig. Ich fühlte mich aber halt emotional gut aufgenommen auch. Es spiegelte sehr viel von dem, was ich fühlte, wieder in diesem Stadion und mit diesem alles raushauen, was relativ früh im Spiel klar war, dass das die Quintessenz oder dass das ist, worauf sich alle in dem Stadion, außer vielleicht die Elversberger, geeinigt hatten.
Ja, also mir ging es auf jeden Fall auch so, dass ich es als sehr angespannt empfunden habe, allerdings auch ein bisschen in so eine Richtung positive Anspannung.
Ja, also genau.
Da habe ich halt, da habe ich irgendwie auch ein bisschen mehr reine Abstiegskampfangst irgendwie erwartet. Das war einfach ein bisschen positiver. Vielleicht gab es da wirklich eine Veränderung in dieser Hinsicht gegenüber dem Heimspiel gegen Dresden. Da habe ich jetzt natürlich diesen Vergleichswert nicht, weil ich da nicht im Stadion war. Aber jetzt auch bei uns in der Gruppe, Moritz, fand ich, dass wir schon auch relativ angespannt waren. Also wir waren ja irgendwie eine halbe Stunde vor Anpfiff im Stadion und ich glaube, wir haben einen Satz gewechselt, also höchstens zwei, und ansonsten in unserer Gruppe einfach alle Gesicht stur geradeaus auf den Rasen und halt gewartet, bis es losging.
Moritz im Kopf ging es.
Genau, ich hatte dieses Äffchen von Homer Simpson im Kopf. Ja, also ich glaube, was der Unterschied für mich zum Dresden-Spiel war, innerlich, war, dass ich berechtigtere Hoffnungen hatte, meiner Meinung nach berechtigter, als in diesem Dresden-Spiel. In diesem Dresden-Spiel stand man vor dem Abgrund, den hat man ja auch immer noch nicht abgewendet. Und jetzt hatte man einfach zwei Spiele und vor allem dieses Dresden-Spiel und dann ja in Schalke nicht schlecht ausgesehen, so ein Hoffnungsschimmer gesehen, so aha, vielleicht schafft Alexander Ende es tatsächlich, dieser Mannschaft das Restleben einzuhauchen, den sie jetzt noch braucht, um eben doch in diesem Abstiegskampf bestehen zu können. Also nichtsdestotrotz ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, schon vor dem Spiel, die Angst vor dem frühen Gegentor, weil ich eigentlich nur darüber nachdenken konnte, dass man hoffentlich nicht ganz schnell eins kassiert.
Jetzt habt ihr sehr breit eure Gefühlslage ausgewälzt. Da will ich dann auch noch drei Dinge zu sagen. Ich war tatsächlich auch während der Woche angespannter, je näher jetzt das Spiel kam, also so angespannter in dem Sinne, man hat so viel zu verlieren und es sind nur noch zwei Spiele. Und das hat sich auch gewandelt in so ein positives Ding, auch dadurch, dass man wusste heute vor dem Anpfiff, egal ob man das Spiel gewinnt oder verliert, es ist auf jeden Fall noch ein weiteres Spiel zu gehen. So, also heute wird sich noch nichts entscheiden. Das war das Erste. Das Zweite, was mir irgendwie gute Laune gemacht hat, ist, dass ich mir die Pressekonferenz mit dem Trainer von Elversberg vorher angeguckt hatte. Vincent Wagner heißt er, glaube ich.
Auch.
Spannend. Und genau, der dann halt erzählt hat, ja, wir haben in dieser Saison so viel geschafft und da ist auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt in Düsseldorf verlieren, weil wir können das ja dann noch zu Hause reparieren. Und also der halt wirklich nicht nur mit Respekt davon gesprochen hat, sondern das war auch nicht so ein Zuschieben der, also mir kam das jetzt nicht so wie der klassische Zuschieben der Favoritenrolle zu, sondern schon so, ja gut. Ist auch ganz schön, zu Hause aufzusteigen. Das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Und als Drittes, den Joker konntet ihr jetzt nicht ziehen, habe ich mir die Vorberichterstattung ja auf einem der Sender, die zweite Liga zeigen, angeguckt. Und da hatte man noch ein Interview vom heutigen Tag, also ein paar Stunden vor dem Spiel, mit Florian Kastenmeier aufgezeichnet, der halt davon gesprochen hat, von dieser positiven Energie, die er schon einatmen konnte heute Morgen, als die ganzen Fans auf dem Weg zum Stadion waren. Und der wirkte fokussiert, aber sehr überzeugt davon, dass das heute was werden kann und auch wirklich beflügelt von der gesamten Atmosphäre ums Stadion. Und ja, da war dann auch bei mir plötzlich die Zuversicht da, die ich diese Woche gar nicht so gespürt hatte. Aber auch die Angst vor dem frühen Gegentor, weil ich dachte so, ja gut, das kann auch ganz schnell wieder in sich zusammenklappen, dieses Gefühl, dass heute was gehen könnte.
Finde ich sehr gut, dass du das noch erwähnst, Tim, weil ich hatte diese PK auch geguckt. Ich glaube, ich habe es auch erwähnt, Lou, heute, ne? Und es ist wirklich, also es wirkt ja wirklich einfach viel zu lässig. Also ich habe mir fast gedacht, so kannst du doch nicht ein Zweitligaspiel angehen, wenn du nicht halt irgendwie Kaiserslautern bist. Dann musst du doch irgendwie sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Sondern es war eher so, ist ja eh, wir sind Elversberg, ist ein Riesengeschenk, dass wir da oben stehen. So in etwa so kam das ein bisschen rüber. Also sehr, sehr lässig und sehr entspannt. Und vielleicht war es auch das, was mir den Funken Entspanntheit gegeben hat.
Ja, wobei ich mir schon immer vorstellen kann, dass wahrscheinlich nach innen ganz, ganz anders kommuniziert wird. Also das ist ja oft bei Vereinen so, dass irgendwie Ziele nach außen anders kommuniziert werden als nach innen. Das ist bestimmt auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, dass man halt eben überhaupt gar nicht zulässt, dass irgendwie von außen besonders viel Druck ausgeübt wird auf so eine Mannschaft, auch auf so einen Verein. Das geht natürlich in Düsseldorf nicht. Aber gerade deswegen fand ich es auch einfach unglaublich positiv, halt jetzt nochmal zu sehen, dass jetzt auch im zweiten Heimspiel hintereinander halt irgendwie diese Stadt und dieser Verein halt irgendwie ja dann doch so viel eben mobilisieren können und eben dann diese große Kraft halt einfach ausstrahlen können und ja, und dann eben auch damit dafür sorgen können, dass halt dieser Moment für Elversberg wahrscheinlich einfach noch ein bisschen größer wird, weil auch einfach gezeigt wird, dass halt dieser Moment für Fortuna, hier den Abstieg zu vermeiden, einfach viel, viel, viel größer und wichtiger ist als der Moment für Elversberg. Und ich glaube, damit konnten die einfach nicht gut umgehen.
Ja, ich meine, jetzt gehen wir ins Spiel rein. Die Aufstellung der Fortuna war ja sehr... Also die hat ja jetzt nicht unbedingt den Optimismus verstärkt, möchte man sagen. Also es gab kaum jemanden, der wiedergekommen ist oder so gut wie gar keinen. Immerhin Christoph Lenz konnte links spielen, Zimmo wieder auf rechts und Sotiris und Breithaupt in die Mittezentrale. Dann mit Ioa, Ljubicic, Appelkamp und dann natürlich Cedric Itten vorne. Das hat meine Anspannung jetzt nicht unbedingt vermindert, diese Aufstellung zu sehen, muss ich sagen. Aber ich glaube halt, wir können ja reingehen mit dieser Angst vor dem Gegentor. Das muss man ja einfach auch sagen, diese Angst gab es und diese Sorge. Und das war, glaube ich, auch allen im Stadion, hatte man den Eindruck klar, sowohl den Fortuna-Spielern als auch den Zuschauern. Und dementsprechend ist es aber, man muss es auch das sagen, ins Positive gedreht worden, indem man bei jedem Moment Energie auf den Platz gebracht hat. Das klingt alles so esoterisch, aber so nüchtern man manchmal sein will, um so ein Spiel zu beschreiben, bei diesem Spiel ist, glaube ich, Energie und irgendwie Übertragung von Platz auf den Rang und umgekehrt so wichtig wie bei wenigen Spielen, in denen ich jedenfalls war. Und das konnte man früh erahnen, dass diese Sorge vor dem Gegentor nicht zu einer Erstarrung führt, sondern eher dazu, dass man selbst den stumpfesten, einfachsten Ball geht ins Aus und der Elversberger kriegt ihn nicht, Moment, wurde einfach vollkommen gefeiert. Und es war allen klar, auf den Rängen wie auf dem Platz, hier muss man nicht irgendwie geile Vertikalpässe in die Spitze spielen, um ein positives Feedback zu bekommen, sondern einfach nur voll reinhängen und dann kann man daraus Energie und Kraft schöpfen und Selbstvertrauen. Und dass das die Mannschaft brauchte, hat man in der Anfangsphase auch gesehen, weil es war noch sehr wenig Selbstvertrauen, würde ich sagen, sehr unsicher, gerade mit Ball, aber es wurde besser. Und das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, was von den Rängen kam.
Alexander, es hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie mutig man halt gegen den Ball gespielt hat und dass das halt funktioniert hat und dass, als man da halt einfach Minute für Minute gesehen hat, wie sehr Elversberg halt Probleme damit hat, dass man ja einfach über den gesamten Platz halt 1 gegen 1, Mann gegen Mann verteidigt hat. Und eben auch wenn es wirklich drauf angekommen ist, dass man dann eben auch die diese Duelle dann gewonnen hat, das hat der Mannschaft einfach Selbstvertrauen gegeben und das ist dann eben stetig gewachsen damit, dass es halt eben so gut funktioniert hat. Elversberg ist dann halt eben, die haben es nicht geschafft, irgendwie mit ihrer spielerischen Klasse da halt irgendwie mal das eine oder andere aufzulösen. Also gerade noch in der ersten Halbzeit hatten die dann ein paar Szenen, wo es auch so ein bisschen gefährlich wurde, gerade wenn dann halt irgendwie vielleicht mal ein Stürmer halt bis in die Innenverteidigerkette halt irgendwie zurückgegangen ist, um dann halt hinten Löcher zu ziehen und dann halt eben so Lobbälle, Flugbälle hinter die Kette der Düsseldorfer gespielt wurden. So, das hat 1, 2, 3 Mal irgendwie einigermaßen gut funktioniert, aber man hat dann halt immer die entscheidenden Duelle gewonnen oder es ist dann auch mal der ein oder andere Elversberger ins Straucheln geraten. Wir müssen dann vielleicht zu einer etwas späteren Zeit dann mal drüber sprechen. Ja, was eigentlich da mit dem Platz los gewesen ist, so viele Spieler widerständig ausgerutscht sind. Aber insgesamt war das einfach ein sehr, sehr guter Ansatz der Fortuna, den man aber einfach auch einfach richtig vernünftig umgesetzt hat. Und es war ganz, ganz entscheidend, glaube ich. Ja, weil das eben die Elversberger in dieser Statik eben so angepinnt hat halt, dass da einfach wenig ging.
Ja, und das muss man ja auch wirklich einfach gutieren, das ist ja schon der Hammer. Also du spielst so gegen den Tabellenzweiten und stellst halt wirklich jeden Mann auf dem Feld zu, bis zu den Innenverteidigern. Das ist natürlich riskant, weil immer, wenn ein Duell dann verloren geht, dann die Leute nicht mehr, oder dann es schwierig ist, wer orientiert sich jetzt zum ballführenden Mann? Ne? So, sobald einer der Menschen, die da in Manndeckung genommen werden, durchbricht, kann das ja ganz schnell gefährlich werden. Aber das hat die Fortuna wirklich sehr, sehr gut gemacht und ja auch wirklich einfach das Spiel von Elversberg erstmal völlig ja zum Erliegen gebracht. Ne? Kommen wir später noch zu, wie doll sie es getrieben haben quasi. Aber in dieser Anfangsphase finde ich auch, sieht man einfach, dass das den Elversbergern relativ schnell nach diesen kurzen, wackeligen 5 Minuten, würde ich sagen, so ein bisschen den Zahn zieht. Das ist auch, ja, man ist sehr, sehr nah dran am Gegner. Also es gibt keine Passivität oder so, sondern man scheut die Zweikämpfe nicht. Und das ist gegen den Ball erstmal sehr, ja, das funktioniert erstmal sehr gut, vor allem wenn man sieht, dass Elversberg letzte Woche irgendwie 5-0 oder was gegen Paderborn gewonnen hat, muss man erstmal sagen, das ist schon mal wirklich sehr gut, wie man sowas unterbindet.
Ja, obwohl, ja, ist es extrem gut und man rennt, also man läuft ja auch deutlich mehr irgendwie, die Statistiken sagen über 2,5 Kilometer als Mannschaft, als Elversberg, aber was das jetzt so direkt mit dem Spiel gegen Paderborn zu vergleichen, finde ich auch ein bisschen unfair. Ich glaube, dass man dadurch geschafft hat, halt Elversberg den Zahn zu ziehen, wie du es auch gesagt hast, und dass man da natürlich auch den Mut braucht, das so zu spielen. Aber da braucht er eigentlich nur einmal einen Elversberger durchbrechen. Dann steht es 0-1, genau dieses frühe Gegentor, was wir nicht haben wollten. Und ich weiß nicht, ob die dann nicht auch ins Rollen kommen. Aber ich hatte auch in der ersten Halbzeit so die Frage, war jetzt Elversberg auch einfach so schlecht, weil Fortuna das so gut gemacht hat? Oder haben die halt heute auch nicht ihr bestes Spiel auf den Platz gebracht, weil sie irgendwie Kopfkino hatten? Mit Sicherheit ist es ein bisschen beides davon. Das Spiel mit Ball, wie Jan am Anfang gesagt hat, ist auch eine längere Zeit fehlerbehaftet und an großen Chancen. Naja, also man kann eigentlich erst wirklich in der 16. Minute, finde ich, von einer richtigen Chance sprechen, wo Itten eine Flanke relativ tief ansetzt und dann Elversberg das nicht sauber verteidigt bekommt und Emma den Schuss Volley nimmt, aber der geht dann klar rechts vorbei. Und im Prinzip, ja, bis zum 1-0 reihen sich da jetzt auch nicht noch weitere Großchancen aneinander. Aber das 1-0 fällt dann natürlich. Und vielleicht wollen wir das...
Ja, aber ich würde jetzt vielleicht da nochmal was ergänzen oder auch... Ich finde nicht, dass sich in dem Offensivspiel so viele Fehler eingeschlichen hat. Das war einfach sehr vorsichtig und wenig... Also wenn es Fehler gab, oder wenn sich was, wenn was schiefgegangen ist, dann immer in Situationen, wo man noch genug Zeit und Raum hatte, es zu beheben. Also da hat Elversberg auch nicht das gemacht, was Schalke gemacht hat in der Anfangsphase, das Spiel ist halt zu sehr zu stressen. Und man hatte immer das, man sah das immer, die Fortuna-Spieler haben lieber nochmal 1-2 Ballkontakte mehr genommen, um den Ball zu kontrollieren, als das Spiel schnell zu machen. Es gab total viele Situationen, wo man dachte, da ist einer frei, wenn du den Pass jetzt spielst, dann wäre das gut. Und dann hat der Mensch halt, also der Spieler der Fortuna, noch einmal den Ball, mindestens einmal den Ball berührt, meistens noch ein zweites Mal und hat eventuell dann den Pass zu dem Menschen gespielt, der da frei war, der dann aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so frei war und wieder zurückspielen musste, oder er ist abgedreht und hat hintenrum gespielt. Und ich glaube, das kann in der Situation, wo man sich denkt, oh, die Fortuna sollte aber schon, also wie man ein Tor machen und so. Und man sieht halt auch, ja, es liegt halt einfach daran, dass hier eine Mannschaft spielt, die halt 16. der Tabelle ist. So ist das halt einfach. Und ich glaube, das war halt im Nachhinein, ist es natürlich klar, aber halt richtig und gut, weil eben dadurch diese Sicherheit gewonnen werden konnte und weil es auch nicht von irgendwem im Stadion irgendwie negativ ausgelegt worden ist. Sondern ich glaube, alle hatten das richtige Mindset und sagen, okay, Hier ist eine Mannschaft, die ist 16., die spielt gegen den Abstieg. Man kann von keinem der Spieler irgendwie verlangen, dass der sehr gute offensive Aktionen macht, sondern man kann halt von denen verlangen, dass sie sich halt reinhängen und halt keine offensichtlichen Gegner einladen, Fehler machen. Und das hat, glaube ich, auch geholfen. Und daraus entwickelt sich dann halt etwas. Nicht viel, und man macht die Chancen dann auch, aber ja.
Ja, genau, aber das wollte ich eher sagen. Also ich meine, die Dinge, die dann nicht geklappt haben, also mal irgendwie eine Flanke, die dann am Tor vorbeistreicht und wo auf der anderen Seite des Spielfelds irgendwie im Strafraum niemand drankommt, das spielte sich alles im letzten Drittel ab. Also wenn man da dann den Ball verloren hat, dann war man schnell wieder sortiert und hat im Gegenteil Elversberg gestresst und nicht umgekehrt. Und somit hat man sich Sicherheit geholt, aber das 1-0 lag jetzt in dem Moment, in dem es gefallen ist, so möchte ich das jetzt vielleicht formulieren, nicht gerade in der Luft, sondern es war halt, man hat das Spiel überlegen gestaltet, aber jetzt nicht sich eine Großchance nach der nächsten erspielt. Trotz allem, dadurch, dass man feldüberlegen war, war es zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht unverdient, dass man da 1-0 in Führung geht. Also das Tor entsteht dadurch, dass Ljubicic Rohr also erstmal geschickt wird und den Abwehrspieler von Elversberg Rohr tunnelt. Und dann spielt er eine relativ feste Hereingabe auf die Cedric Itten finden soll, wo ich mir nicht sicher bin, ob der Elversberger Torwart da nicht noch dazwischen gekommen wäre.
Das kann sein.
Aber zum Glück kommt vorher der Verteidiger von Elversberg, Le Joncourt, an den Ball und dadurch ja ist das Ganze hinfällig und der Ball landet eh schon im Tor und Le Joncourt macht das dritte Eigentor seiner Saison, was auch relativ bittere Statistik ist. Ja, Und das Stadion explodiert. Ist ja, irgendwie
auch, es ist, glaube ich, auch Zweitligarekord, ne? Also er holt damit einen Verteidiger von Rot-Weiß Lüdenscheid aus der Saison 80-81 ein, wo ich den Namen jetzt gerade nicht parat habe, aber das passiert anscheinend wirklich nicht allzu häufig, dass man mal 3 Eigentore schießt.
Und schon einen Namen dabei hat.
Ja, aber ich danke dir, Lou, dass endlich der ruhmreiche Rot-Weiß Lüdenscheid einen Platz in unserem Podcast gefunden hat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, also in dem Moment bin ich hier auch durch mein Wohnzimmer gehüpft und ich kann mir vorstellen, im Stadion ist die also wie man auch von zu Hause mitbekommen hat, positiv angespannte Stimmung in Ekstase ausgeartet.
Nicht nur dein Wohnzimmer, sondern auch unser aller Wohnzimmer, die Merkur Spieler Arena, ist explodiert auf jeden Fall. Ja, war ein guter Moment. Ihr habt unheimlich viele Sachen gesagt, zu denen wo ich eigentlich noch gerne ein bisschen was ergänzen möchte. Ich hoffe, ich kriege es gerade noch zusammen. Also das eine ist, glaube ich, so dieser keine Angst vorm Rückpass. Ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden gerade über dieses dann nochmal nach hinten spielen und so gesprochen haben. Ich glaube, das war auch eine ganz, ganz klare Anweisung, dass Kastenmeier ist der Mann mit den meisten Ballberührungen im Spiel und der war halt einfach immer als Anspielstation noch als allerletzte Linie quasi da. Und ich glaube, sowas, das gibt auch Sicherheit. So, und da war auch Elversberg nicht so krass im Pressing, dass eben Kastenmeier da wirklich unter Druck geraten ist oder dass diese Pässe sehr riskant waren auf ihn. Und ich habe das Gefühl, so generell hat man eben dieses Kurzpassspiel schon auch immer wieder versucht zu machen und auch hintenrum sehr viel, hat dann versucht, vielleicht halbhohen Ball oder so ins Zentrum zu spielen und aus dem Zentrum, also Shinta Appelkamp hat diese Bälle gespielt, kam aber auch mal von anderen, also selbst von Herrn Breithaupt, über den wir später auch noch sprechen sollten, kamen diese Bälle und da dann eben auf außen und die tiefen Läufe im Prinzip, also das die Läufe, die vorne von den Stürmern angeboten wurden, die gingen immer nach außen raus. Und ich denke, das war auch eine Anweisung. War dann häufiger eben Itten, aber auch mal Ljubicic und eben bei diesem 1-0 dann ja auch erfolgreich. Ja, außerdem, ich glaube, das muss ich noch ganz kurz sagen, ja, du kannst auch antworten erstmal.
Nö, red mal.
Ja, dass dann eben es diese Situation gibt, wo über eine Zeit immer wieder der Elversberger Torwart eben am Ball ist und niemand greift ihn eben an, weil es stehen 10 Feldspieler gegen 10 Feldspieler. Der Kastenmeier kann ja nicht den Torwart anlaufen und dem fällt ja auch nichts ein. Also da entsteht ja auch nichts draus. Und dann fängt es irgendwann so ein bisschen an zu rumoren und zu pfeifen. Also hinter uns gab es auch durchaus Leute, die brüllten, anlaufen und so. Ich weiß nicht, wie du die Pfiffe interpretiert hast, Jan, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, es ging eigentlich darum, dass man nicht zufrieden war, dass man den Torwart da am Ball ließ. Wobei das ja einfach komplett aufgegangen ist, das
so
System.
Ja, ich habe die FIFA auch wahrgenommen, aber ich habe die eher so als
Torwart, du Arschloch. So.
Torwart, du Arschloch wahrgenommen, genau. Und es tut mir leid, ich möchte die Leute da in dem Blog nicht zu hart hier zurechtweisen, aber das ist genau das, was der Torwart will. Der will, dass er angelaufen wird. Und dann spielen die halt den Ball, den öffnenden Pass zu dem. Das ist genau das. Und das hat die Fortuna halt nicht gemacht. Und das nicht außerhalb die paar tröpfzig Nasen, die da halt das vielleicht deswegen gepfiffen haben, hatte ich ja. Aber ich fand's super. Ich fand diese Momente eigentlich richtig gut, dass die Fortuna gesagt hat, ja, was sollte jetzt den Balltorwart? Schau mal, was du damit machst. Wir machen hier nichts. Wir werden dir garantiert nicht den Gefallen tun, dich anzulaufen in dem Moment. Das kannst du halt machen, wenn es halt aus einer Dynamik passiert. Also quasi, Entschuldigung.
Genau, das passiert ja dann auch hin und wieder.
Ja. Genau, dann aber halt so nicht, wenn halt so einem Spielaufbau, das ist halt Quatsch. Ich würde jetzt noch was anderes sagen, aber am selben Tag aufnehmen, die Aufmerksamkeitsspanne ist zu niedrig. Ich würde jetzt aber trotzdem, ich finde, man kann, wir haben über das 1-0 schon gesprochen und mein, der Eindruck, also mit der Startaufstellung und dem Anfang des Spiels und der Angst vor dem Gegentor und was sich daraus für eine positive Dynamik entwickelt hat. Also man kann, glaube ich, sowohl Sotiris als auch Tim Breithaupt nicht deutlich genug loben für dieses Fußballspiel. Ich fand, was so Präsenz angeht, hat Sotiris sogar noch mehr gezeigt, indem er halt auch mal mutig den Ball genommen hat und ins Dribbling gegangen ist, die auch geklappt haben. Aber was, glaube ich, die Effektivität anging, hat Tim Breithaupt, das ist auch keine große Hürde, die er da hier überspringen musste, aber nicht nur sein bestes Fortuna-Spiel gemacht, sondern insgesamt einfach ein sehr gutes Fußballspiel. Und man konnte bei ihm während des Spiels auch eine Entwicklung sehen. Anfangs vielleicht eben noch unsicher. Und er macht dann im Laufe des Spiels, wie du es auch sagst, Moritz, einfach gute Chipbälle, die beim Mitspieler ankommen. Er erobert Bälle, zum Beispiel vom 2-0 und so weiter und so fort. Also da sind Leute einfach, haben einfach ihre Saisonbestleistung gebracht. Matthias Zimmermann, Emma Iua, es fällt schwer.
Ja, Apelkamp könnte man da auch nennen.
Also, Cedric Eben also nicht, weil der ist ja schon ganz gut. Nee, der ja. Aber der Rest, aber, der hat mal gezeigt, dass sie was können. So.
Aber vielleicht ist das auch eben die positive Kehrseite von dieser 1-gegen-1-Mann-Deckung über das ganze Spielfeld. Das Negative in Anführungszeichen ist das, was wir vorhin meinten mit dem Risiko, also mit dem großen Risiko, dass wenn da einer überlaufen wird, dass dann die Zuordnung gegebenenfalls schwierig werden kann, weil dann ist ein Mann mehr da und das gibt's, das kann zu Problemen führen. Es ist ja im Prinzip als Anweisung erstmal ziemlich simpel. So, der Breithaupt mit der Nummer 6 hatte halt die Aufgabe, die Nummer 6 vom Gegner zuzustellen. Und das hat er gemacht bis an den gegnerischen Strafraum, so dass das eben auch so eine Sicherheit gibt, weil er musste ja nicht so viel Positionsspiel auch machen. Also du musst nicht so viel in Räumen denken, wenn du an Manndeckung denkst. So, das ist natürlich jetzt gegen den Ball. Aber sowas kann halt auch Sicherheit geben bei allem Risiko, was du damit eingehst.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man hat halt das Gefühl während des ganzen Spiels, aber gerade in dieser ersten Halbzeit, wo man feststellte, nach so einer ersten Phase, wo aber jetzt auch Elversberg ja keine krassen Torchancen hatte, auch vor oder auch mit dem 1-0 war ja eigentlich die eigentlich herausragende Leistung war ja nicht 1-0 zu führen, da, zugegebenermaßen schon irgendwie auch in dieser Saison bemerkenswert, aber dass man gegen diese offensiv starken Elversberger das Gefühl hatte, man hat die defensiv im Griff. Und das, glaube ich, kommt aus dem, was du sagst, Moritz. Aber alle sind füreinander gelaufen. Die waren halt nah genug beieinander, um sich gegenseitig zu helfen. Und jeder hat ja auch den Extrameter gemacht. Weil die nämlich wussten, wenn ich einen Extrameter mache, bekomme ich gleich Applaus. Dann bekomme ich gleich irgendwie, dann werde ich gefeiert dafür. Das war, glaube ich, etwas, was eben mit diesem, wir feiern eben nicht nur Offensivaktionen oder im Zweifel die am wenigsten, sondern halt jede Balleroberung wird positiv gutiert. Jeder Moment, diese Angst vorm Gegentor ist eben genau so umgesetzt worden, dass halt, dass du als Spieler, glaube ich, das Gefühl hattest, ich mache den Meter, weil es wird gesehen, dass ich diesen Meter mache. Von meinem Mitspieler, der mich unterstützt, aber eben auch von den Leuten auf den Rängen.
Und auch, nicht nur von meinen Mitspielern, von den Leuten auf dem Ring und vom Trainer, sondern auch von mir selbst. Also es war ja genauso wie gegen Dresden, dass halt eine gute Grätsche gefeiert wurde wie ein Tor. Und zwar kann ich mich erinnern, dass Sotiris da einmal von den Kameras eingefangen wurde, der nicht ganz so euphorisch wie die legendäre 1-0, wir führen schon 1-0 Grätsche von Zimbo. Nee, wir führen jetzt 3-0 Grätsche von Zimbo. Die war beim Stand von 2-0 gegen Dresden. Aber ja, man hat sich gegenseitig gepusht. Das Stadion hat die Mannschaft gepusht. Und so kommt das dann halt auch zustande, dass man am Ende mehr Ballbesitz hatte, als Elversberg mehr gerannt ist. Und mehr Abschlüsse auch in der ersten Halbzeit hatte. In der zweiten Halbzeit sieht das dann ganz anders aus, aber da kommen wir später zu. Also auch nach dem 1-0 spielt man ja direkt weiter und De Joncourt muss dann direkt nochmal retten zur Ecke und Itten kommt nach einer Lenzflanke im zweiten Anlauf dieser Ecke dann auch nochmal zum Kopfball. Und dann kommt natürlich das, was kommen musste bei so vielen Spielern, die entweder schon vier oder schon 9 gelbe Karten diese Saison gesehen haben und deshalb Gefahr liefen, das Spiel gegen Fürth zu verpassen. Bei einem Kampf Mann gegen Mann kann es auch immer mal dazu kommen, dass man vielleicht einmal einen Schritt zu spät kommt und dann die gelbe Karte bekommt. Und in der 31. Minute ist es der erste Ausfall für Fürth zu verzeichnen. Zimbo sieht die 5. gelbe Karte. Und das ist schon sehr bitter. Weil ich jetzt, ich meine, darüber können wir dann im Vorlauf zu Fürth reden, nicht genau weiß, wer auch von der Emotionalität und von dem Einsatz das auffangen kann. Und da habe ich dann
Loose List, würde ich sagen.
Ja. Da habe ich dann Loose Liste nämlich ausgepackt, die er uns vorher zur Verfügung gestellt hatte. Da geht's mal nicht um Trainerkandidaten, da gab's ja auch immer Loose Liste, sondern er hatte uns nochmal eindringlich vor Beginn des Spiels darauf hingewiesen, wer da alles Gefahr läuft, nächste Woche nicht dabei zu sein. Und Nummer 1 war dann nach 31 Minuten schon klar, Zimbo wird hoffen, oder ja,
der wird hoffentlich nicht mehr spielen müssen diese Saison.
Ja, genau.
Weil direkt ansteigen kann man nicht mehr.
Okay.
Ja, also ich finde, ja, klar, das ist genau der Punkt. Es fängt dann halt mit dem 5. gelben Karten an. Matthias Zimmermann hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber, und auch das gehört zur Geschichte dieses Spiels, sowohl bei ihm wie bei Tim Breithaupt, habe ich das auch schon angedeutet, es gab halt Luft zur Entwicklung in diesem Spiel, weil in den ersten 10 Minuten fand ich nämlich Matthias Zimmermann gar nicht so gut. Da hat er nämlich einen oder anderen Fehler gemacht, was sein Stellungsspiel angeht, wie er sich angeboten hat für Pässe die Linie lang, um halt dem Mitspieler, zum Beispiel Sotiris, einen einfachen Pass zu ermöglichen. Da hat er halt ein oder zweimal gepennt und das hat ihm dann aber im Laufe des Spiels ist ihm das so ein bisschen abhanden gekommen. Und da gab es so ein paar Spieler, das liegt daran, dass man sich, glaube ich, so insgesamt stabil gezeigt hat und halt gegenseitig unterstützt hat im defensiven Verbund und eben, dass da halt Elversberg aus Kopfgründen, was auch immer, es nicht mehr geschafft hat, den Schalter umzulegen. Und dass es dann zum 2-0 kommt, ist ja eigentlich, es hat mich schon überrascht. Ich habe auch in den Highlights immer noch gesehen, wie gut dieses Tor herausgespielt ist. Das sah man schon im Stadion, aber vor dem Fernseher in der Wiederholung einfach noch mal besser.
Ja, aber also tatsächlich kommen dazwischen, zwischen der 5. gelben Karte für Zimbo und dem 2-0, eher so Momente, wo Elversberg am ehesten noch im Spiel zurückfindet in dieser ersten Halbzeit. Also die haben dann diese Freistoßsituation, wo schon Abseits ist, wo Flo Kastenmeier zeigt, was für ein guter Torwart er ist. Also muss er nicht eingreifen, aber das war brandgefährlich, weil es war eine knappe Abseitssituation. Danach muss Sotiris eine starke Klärung machen und dann gibt's noch eine Ecke wo mehrfach geblockt wird. Das ist auch am Ende, wenn man sich die Abschlüsse von Elversberg alle nochmal anguckt, man hat eigentlich Elversberg auch durch das stabile Verteidigen dazu gezwungen, häufig aus der Distanz abzuschließen und hat dann die Schüsse weggeblockt. Aber zumindest meldet da Elversberg so zaghaft sich mal an in diesem Spiel, gefolgt von noch ein paar Angriffen, die zunichte gemacht werden, weil der Platz so seifig ist und die Elversberger da reihenweise wegrutschen. Und in diese Phase hinein, kommt es dann zum 2:0 dann in der 44. Aber also, das deutete sich deshalb nicht an, weil zwischenzeitlich so ein bisschen Elversberg das Ruder übernommen hatte, ohne jetzt die großen Chancen zu haben. Aber die hatten das Spiel ein bisschen mehr in unsere Hälfte verlagert.
Ja, es war echt ein Riesentor, wie Jan das dann schon irgendwie auch angedeutet hat. Also zunächst mal beginnt das ja damit, dass wirklich auch mal was passiert, was eigentlich das ganze Spiel über nicht passiert, nämlich dass man hinten richtig Risiko geht. Ljubicic spielt auf Höhe des eigenen Strafraums auf der linken Verteidigungsseite, halt ein Tunnel gegen Elversberger und es geht halt gut. Also das hätte auf jeden Fall auch mega ins Auge gehen können. Der Ball muss dann rausgeschlagen werden von Kastenmeier im Anschluss. Der Ball kommt dann auch gar nicht so weit. Ich glaube, was auch daran liegt, dass Kastenmeier sich halt in dieser Szene, die du vorher beschrieben hast, Tim, leicht verletzt hat. Also der schlägt normalerweise so einen Ball mit links, ja zumindest bis zur Mittellinie. Das ist dann da nicht der Fall. Fortuna geht aber sofort drauf und kann halt eben diesen Ball wieder erobern. Und kann dann halt eben diesen Ball halt auf Itten halt links rausspielen, der wie es auch wirklich häufiger in dem Spiel war, halt immer mal wieder auf den Flügeln aufgetaucht ist. Das hat auch immer mal für Gefahr gesorgt, was natürlich immer ein Problem war, weil kennen wir ja, dann steht er halt selber nicht in der Mitte, von daher sehr gut, dass die Fortuna es halt schafft, diesen Angriff halt nochmal zu verzögern. Itten legt halt im linken Halbraum auf Tim Breithaupt und der hat dann wirklich einfach in so einem Detail halt einfach eine super Aktion, weil er kann eigentlich direkt links zur Außenlinie auf Appelkamp spielen, und das ist halt einfach so ein Pass, den hätte Breithaupt, den hätten aber auch viele andere Fortuna-Spieler in dieser Saison normalerweise einfach sofort genommen, einfach weil man immer froh war, halt einen offenen Mitspieler zu haben und den Ball los zu sein, aber Breithaupt macht eben genau das nicht, sondern er macht noch diesen halben Schritt in Richtung Tor nach innen und spielt den Ball erst dann raus und dreht halt eben dadurch halt den Abwehrspieler noch einmal in der Hüfte, so dass halt eben Schinter Appelkamp diesen kurzen Zeitgewinn hat und so dann eben den offenen Fuß hat und dann halt von der Grundlinie den Ball ungefähr auf den Elfmeterpunkt schlagen kann. Da verpasst dann Ljubicic, Gott sei Dank, ganz, ganz knapp. Und Cedric entsteht halt genau goldrichtig und versenkt den halt mit einer chirurgischen Genauigkeit mal wieder genau neben dem Pfosten. Also das überrascht einen halt schon nicht mehr, aber es ist eigentlich der absolute Wahnsinn, wie er das halt immer und immer wieder macht. Und in dem Moment ist es eigentlich nochmal ganz besonders schwierig, weil ihm halt eigentlich Ljubicic die ganze Sicht nimmt und ja eben auch diese ganze Dynamik irgendwie nimmt, ne? Also da halt halt technisch und athletisch genau 100% richtig zu verhalten, wenn es halt lange Zeit so aussieht, als ob halt der Mann, der halt 50 Zentimeter neben dir ist, halt den Ball bekommt. Also das finde ich schon sehr, sehr beachtenswert und wirklich auch nochmal Respekt in dieser Szene für Tim Breithaupt, der das zweite Mal halt irgendwie seine Aktien im Spiel hat und quasi den Hockey-Assist halt spielt, das zweite Mal
und der den
vorletzten Pass. Genau, und er ist eben auch derjenige, der vorher den Ball erobert. Also wirklich ganz, ganz herausragend so.
Aber ich möchte auch nochmal neben dem Kopfball, den man von hinten ja schon häufiger gesehen hat, betonen, der ist ja öfters mal so ein bisschen also auf die Flügel ausgewichen oder ist entgegengekommen ins Mittelfeld und hat hier in dem Moment ja auch quasi das Spiel verzögert, das Spieler aufrücken können. Aber den Laufweg, den er dann danach macht, nachdem er Breithaupt den Ball gibt, das ist wirklich überragend. Weil er sprintet nicht einfach ins Zentrum, sondern er fängt erst so langsam an zu traben. Und als er merkt, wow, Da ist ja so ein riesiger Raum jetzt frei und Shinta hat den Ball, läuft er genau an die Stelle, wo Shinta weiß, da wird er gleich sein. Aber dadurch, dass er am Anfang erst so lostrabt, macht es gar nicht den Anschein, als würde die Flanke auf ihn auch kommen, sondern weil Ljubicic da auch schon komplett frei ist. Und am Ende stehen da zwei Fortunen allein vor Christoph. Also das ist schon auch ein starker Move gewesen von meiner Meinung nach heute dann doch auch dem besten Mann wieder auf dem Feld.
Ich habe mich erinnert an einen gemeinsamen Bekannten, mit dem wir immer Fußball geguckt haben vor 20 Jahren gefühlt. Nicht nur gefühlt, es sind fast 20 Jahre. Der uns immer gezeigt hat, wie Mario Gomez sich in den 16er schleicht. Der halt auch selber sehr gut Fußball gespielt hat. Vielleicht erinnert ihr euch, der gemeinsame Freund hat selber sehr gut Fußball gespielt und war eben ein Riesenfan davon, wie sich halt Mario Gomez immer in den 16er schleicht. Und das hatte Inten auf jeden Fall, nachdem er das Tor ja selber quasi vorbereitet, also er behebt das Problem, dass er ja dann auf Außen ist, wenn er auf Außen den Ball hat, dadurch, dass er dann selber noch in die Mitte zieht und dann die Flanke bekommen kann, nachdem er auf dem Flügel den Angriff quasi einleitet. Also das war schon wirklich herausragend, dieses ganze Spiel wieder von Inten. Was heißt herausragend? Wir kennen diese Leistungen mittlerweile von ihm, aber es ist wirklich krass, was das für ein Spieler ist. Danke, Klaus Allofs, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen.
Vielleicht war es ja auch Christian Weber, der alte Elversberg-Champion-Manager.
Vielleicht hat er sich im Stadion, Tim? An den Erstligisten range.
Hm? Wer?
War der im Christian Weber? War der im Bild irgendwo?
Ich schätze mal, dass er im Stadion war, aber war jetzt an den Bildschirmen, wurde er nicht eingeblendet.
Okay. Kann man ihm auch mal zugute halten, ne? Also man kann ja davon ausgehen, dass der wahrscheinlich von Sky angefragt wurde, um in der Halbzeit ein Interview zu geben. So ist es ja schon auch fein, dass er das halt nicht macht.
Also mehrfach wurde Miron Muslic gezeigt, der sich das Spiel angeguckt hat, aber ansonsten nicht.
Zu seinen Jüngern sprechen wollte in dem Moment. aber dann doch nicht das Mikro vor sich hatte. Halbzeit 2-0.
Übrigens so bei einem Expected Goals Wert von 0,68 für Fortuna. Das nennt man dann auch mal Effizienz.
Das, ja, es war zweifellos sehr, sehr, sehr effizient, aber ja, in dieser Situation hatte man nicht gerechnet, dass man da sein würde in der Halbzeit 2-0. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es geht in diese zweite Halbzeit rein und irgendwie, ich weiß gar nicht,
also, was dann da ist. Ja, also das Erste, was ich, weil wir kennen ja unsere Fortuna und die zwei unterschiedlichen Halbzeiten und ich weiß, wir haben in der Halbzeitpause hin und her geschrieben und dass ihr immer noch unsicher seid, wie das weitergeht. Ich auch. Aber als dann nach 19 Sekunden in der zweiten Hälfte Itten den ersten Eckball vor der eigenen Fankurve rausholt, da habe ich gedacht, geil, die machen genauso weiter wie in der ersten Halbzeit. Ich habe wenig Zweifel, dass das heute hier noch richtig in den Sack geht. So.
Hat sich schon wieder komplett vergessen, aber ich jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich an diesen Bogen, den der Ball gemacht hat, ins Aus zu gehen. Also ich habe einfach, glaube ich, bis zu diesem 3-0 einfach alles gelöscht. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dann beim 3-0 Breithauptpass auf den durchstartenden Itten, der ein bisschen davon profitiert, dass ich weiß nicht, ob man den Greenkeepern von Fortuna hier vielleicht auch noch einen Kasten Bier spendieren.
Unbedingt.
Oder
unbedingt.
Mehr. Ich weiß nicht, was wir mit diesem Platz gemacht haben, aber also bitte
ja,
wieder Moritz, gerne. Also
wir hatten ja in der Pause schon irgendwie drüber geredet, dass es eventuell eine kleine Verschwörungstheorie sein könnte. Ich meine, man hat halt gesehen, beide Mannschaften haben halt extrem drunter gelitten, dass der Platz so unglaublich rutschig und seifig war. Und Moritz, gerade du hast ja, glaube ich, jetzt auch häufiger schon darauf hingewiesen, dass das jetzt schon einige Heimspiele so ist. Gegen Dresden habe ich das nicht sehen können, natürlich. Aber ich erinnere mich auch dunkel, dass das jetzt schon mehrfach irgendwie in der Rückrunde mal Thema war zuletzt. Und heute war es ja wirklich ganz, ganz eklatant. Und ja, und man konnte sich ja schon irgendwo so ein bisschen vorstellen, gerade weil wir ja auch gesehen haben, dass halt in den letzten Minuten vor dem Spiel der Platz nochmal gewässert wurde, dass man vielleicht irgendwie ja den Platz etwas...
Gewässert.
Ja, natürlich wird er immer gewässert. Aber es wirkt, also wir hatten halt kurz den Gedanken, dass man den vielleicht etwas mehr gewässert hat, als es halt üblich ist. Und dass halt, ja, man vielleicht die Düsseldorfer halt darüber natürlich schon informiert hat und die vielleicht auch deswegen die etwas besseren Stollen gewählt haben könnten. Aber zumindestens einfach vom Kopf her vielleicht ein bisschen besser darauf eingestellt waren. Weil ich glaube, gerade die Elversberger haben häufiger diese rückartigen Richtungswechsel halt versucht. Und ich hatte halt das Gefühl, dass Fortuna sich sehr schnell darauf eingestellt hatte, dass man halt nicht wie so ein Hase halt einmal komplett den Kurs halt irgendwie wechseln kann. Und gerade bei Elversberg sind ja auch irgendwie viele ganz gute Offensivsituationen dadurch einfach zunichte gegangen, wenn die halt im Strafraum versucht haben, mal einen Haken zu schlagen. So immer dann, wenn man halt mal nicht den Zugriff hatte, um halt wie mit einer von diesen wirklich dann wie ein eigenes Tor gefeierten Grätschen halt irgendwie noch was wegzuverteidigen oder mit diesen vielen fantastischen Blocks, die man halt immer wieder auch geschafft hat. Aber es gab schon auch die ein oder andere Szene, wo Elversberg halt eben auch gefährlich sonst gewesen wäre, wenn da halt eben nicht der eine Elversberger sich eben dann noch auf den Popo gesetzt hätte. Klar, wir hatten diese Szenen halt auch, aber am Ende haben die uns, glaube ich, dann doch etwas mehr bevorteilt und das eben nicht zuletzt beim 3:0.
Also wie gemalt für Journalisten, also die Überschriften kann ich schon sehen, aber ich sag's
jetzt nicht. Im Kopf.
Aber die Verschwörungstheorie ging ja dann hinterher, haben wir es noch ein bisschen weiter gesponnen, soweit, dass es unter der Woche heimlich Trainingseinheiten auf der Bremenstraße gab, um zu gucken, wie man auf so rutschigem Terrain trotzdem standfest bleiben kann und so.
Ja, aber das ist halt, natürlich kann man halt über Verschwörungstheorie nachdenken, aber Lou hat natürlich den eigentlichen Kern des Pudels auch schon benannt. Ja, wenn man halt sich wie ein Hase Haken schlägt und das eben auf dem Platz nicht kann, dann muss man halt sagen, jo, da braucht man aber keine Verschwörung für, da muss man sich einfach nur die Fortuna angucken und den Kader und denken, wo ist kalt, da keiner. Also es kommt halt der Mannschaft entgegen, die technisch ein bisschen schlechter drauf ist als, ne?
Außer,
und
ja.
Aber ich möchte.
Joa wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Der hat ja schon wirklich viele Haken und Ösen da geschlagen. Also der war perfekt drauf vorbereitet. Vielleicht war auch nur Emma an der Bremenstraße und hat geübt, wie das ist, auf seifigem, rutschigen Terrain Haken zu schlagen.
Ja, trotzdem finde ich das eigentlich sehr, sehr nett mit dem Performance-Vorteil, Behäbigkeit. Also das ist auf jeden Fall was der Fortuna wirklich endlich mal zu Güte gekommen ist. Und ja, wir haben das jetzt da schon angesprochen. Also man kann auch da nochmal in dieser Szene Tim Breithaupt loben, der da wirklich einen sehr, sehr schwierigen Pass halt irgendwie aus der Spielfeldmitte in den rechten Halbraum spielt, in den Strafraum hinein. Also ich glaube, wenn der Torwart nicht wegrutscht, weiß ich nicht, ob er da eher am Ball ist als Itten, aber er sollte zumindest ungefähr zur gleichen Zeit halt am Ball sein, sodass dann halt Itten, glaube ich, den Ball auch nicht über ihn oder an ihm vorbeilegen kann. Ich glaube nicht, dass dann da ein Tor draus wird. Also der Ball von Breithaupt ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem einer der besten Bälle, die er halt überhaupt gespielt hat, weil einfach diese Gefahr daraus entsteht und er überhaupt irgendwie erstmal den Torwart in die Situation bringt, ausrutschen zu können. Das passiert halt, und auch für Itten ist das ja wirklich nicht einfach, diesen Ball dann aus relativ spitzen Winkel, aus vollem Tempo, auf dem, wie gesagt, rutschigen Rasen, dann halt eben noch über den Torwart drüber zu legen. Er schafft's halt, und das war, ich weiß nicht, wie es für dich jetzt am Fernseher gewesen ist, Tim, das konnte man wahrscheinlich auch relativ schnell erkennen, dass der Ball reingeht. Aber im Stadion war das natürlich auch ein absolut fantastischer Moment, gerade weil der Ball halt so lange irgendwie noch in der Luft ist, aber man eigentlich schon, bevor er die Linie überschreitet, schon dieser Moment der Ekstase halt eben beginnt. Und man sieht's ja dann irgendwie auch dass halt die Fortunas Auswechselspieler hinter dem Elversberger Tor halt irgendwie schon anfangen loszulaufen. Also das ist auch ein Bild, das habe ich mir jetzt schon ein paar Mal angeguckt, seit ich wieder zu Hause bin, und das werde ich mir eventuell auch noch ein paar Mal angucken, wenn das in dieser Saison wirklich gut geht, weil ich es einfach fantastisch finde. Wie halt einfach dann wirklich das ganze Stadion explodiert, die ganze Mannschaft halt irgendwie zusammenläuft, dass alle halt zusammen feiern. Und für mich war das auch wirklich dann, auch wenn natürlich in dem Augenblick das Spiel noch nicht vorbei war, überhaupt nicht, aber für mich war das wirklich ein Moment von großer Befreiung, wo auch einfach ein Teil der Last, besonders diesen, aber auch schon des letzten Jahres davor halt irgendwie von mir abgefallen ist. Also ich habe wirklich lange, lange, lange nicht mehr so geschrien halt irgendwie bei einem Tor und bei einem Fußballspiel, und von dem Moment dachte ich eigentlich schon, dass wir das auf jeden Fall über die Zeit bringen werden, und da ging es uns dann, glaube ich, ja insgesamt auch allen nicht anders.
Würde ich jetzt nicht für alle sprechen dafür wollen.
Dafür war es zu früh.
Dafür war es halt zu früh. Also das sind dann, würde ich jetzt nicht so formuliert sehen wollen. Aber ja, es hilft dann. Und man hat dann einfach klar, in der Folgezeit hat dann halt Elversberg mehr Ball, aber die Fortuna schafft es einfach, dieses Handballspiel, das sich dann entwickelt, relativ gut runterzudrehen und abzumanagen, muss ich sagen.
Ja, aber also es gibt schon noch einmal eine Szene in der 62. Minute, wo Tim Oberdorf da alles Risiko nimmt und zum Glück an den Ball kommt mit einem sehr hohen Bein gegen Ferrei. Wenn er da nicht so gut an den Ball kommt, dann ist es ein Elfmeter. Und dann will ich nicht wissen, was wir nochmal angefangen hätten zu zittern, wenn man direkt in der 62. Minute den Elfmeter gegen sich bekommt. Aber nun gut, er hat's richtig getimt und damit alles gut. Und dann kommt die bittere 64. Minute, also für mich die gelbe Karte für Itten, die fünfte. Und damit fehlt neben Zimbo auch Cedric Itten nächste Woche. Und wie der Lou gesagt hat, so, ich habe auch das Spiel so halb ab der 60. dann, ne, man führte 10 Minuten schon 3-0, angefangen abzuhaken und war dann auch mehr mit einem Auge dabei, immer den Ticker zu aktualisieren, neben dem Spiel gucken, was macht die Hertha gegen Fürth, weil, also so von wegen alles abgefallen, was die Saison noch schief gehen kann, ist bei mir nicht, weil ich jederzeit gedacht habe, ja, dann gewinnt halt Fürth jetzt auch in Berlin und dann gibt's trotzdem nächste Woche ein heißes Endspiel. Und dann genau in diese Phase, wo ich mit dem gedacht habe, so ja, aber zumindest gewinnen wir das heute, kommt halt diese fünfte gelbe Karte und man fragt sich, eigentlich ein bisschen dämlich, dass Cedric Itten noch auf dem Platz steht. So.
Nee, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Also der muss auf jeden Fall noch auf dem Platz stehen, weil, also wenn das jetzt gerade eben so klang, als ob ich nach dem 3-0 total siegessicher gewesen wäre, das meine ich nicht damit, sondern also, ab dem Moment war ich einfach sicher, dass wir das wirklich schaffen können. Ab da war ich einfach komplett optimistisch so, und natürlich musst du halt mit der bestmöglichen Elf halt gegen Elversberg weiterspielen, auch wenn es halt in der 60. Ich meine, es ist ja auch erst die 60. Minute, da halt 3-0 steht. Eben, und du hast halt zu dem Zeitpunkt, als das halt passiert mit Itten, hast du ja schon quasi drei große Personalprobleme, weil du hast ja schon in der 55. den Doppelwechsel halt irgendwie machen müssen, dass Zimbo halt eben raus muss und Lenz raus muss, was ja auch einfach ein Problem ist. Also auch bei Lundahl hätte ich mich eigentlich gefreut, wenn der ein bisschen später hätte eingewechselt werden können, weil der gegen Fürth halt einfach maximal viel wird spielen müssen, um Zimbo zu ersetzen.
Wäre schon hart diskutiert schon drüber. Ich sehe das anders, aber egal.
Ja, ich bin einfach im Augenblick immer froh, wenn Spieler nicht spielen. Also natürlich ist es schön, wenn er jetzt 35 Minuten spielen konnte und sich da nicht weiter verletzt hat und ihn das nicht weiter fürs Training belastet hat. Aber ich erwarte ja dann doch irgendwie immer verletzungstechnisch das Schlimmste. Lenz, genauso. Das kann halt nicht so lange dauern. Also du hast diesen Doppelwechsel und in der 60. Minute sieht man halt auch, dass es halt für Breithaupt nicht mehr weitergehen wird. Also ab der 60. Minute signalisiert er halt klar, dass er Schmerzen hat, winkt immer zur Bank. Also wusste man halt, man wird halt den dritten Wechsel auch machen müssen. So, und spätestens ab diesem Doppelwechsel, aber da 55. 56. Minute hat man ja auch gesehen, dass es ab da ein ganz anderes Spiel war, weil verlierst halt natürlich mit diesem Wechsel halt eben diese Dynamik, die du halt bis dahin gehabt hast, weil du einfach was verändern musst an der Mannschaft. Du hast halt was zu verlieren und Elversberg hat halt eben nichts mehr zu verlieren. Und es ist eigentlich klar, dass es ab da halt ein relativ enges Spiel sein wird und dass du da jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie so sehr am Drücker sein wirst. So, von daher fand ich das sehr, sehr gut, dass man mit Itten halt nicht nur ein Spieler, der halt eben eine große Qualität hat, sondern der ja auch ein absoluter Führungsspieler ist. Also ja ganz klar einer der beiden Führungsspieler, die man in der Mannschaft hat, dass man den halt auf jeden Fall noch auf dem Feld lässt.
Ja, für die frühe Phase vielleicht schon, aber später, wo das Spiel anders wird, steht man eigentlich mit 9 Spielern ziemlich weit hinten. Und das auch bewusst, weil man halt nicht, also man hat sehr viel investiert in der ersten Halbzeit, man ist viel mehr gelaufen als Elversberg, dann führt man 3-0, hat das man spielt als 16. gegen den 2. Man lässt jetzt ja ganz bewusst auch Elversberg nochmal kommen. Und dann cruist vorne halt Cedric Itten als einziger Spieler so hin und her. Und ich denke mir im Nachhinein, das hätte auch das ist dann erst in der 69. nach dem Doppelwechsel, wo er dann ganz alleine da vorne rumcruist. Und das hätte aber auch vielleicht ein Ljubicic machen können. Weiß ich nicht.
Ja, das finde halt, würde ich nicht so sehen, auch, weil Ljubicic kann halt keine Bälle festmachen und Itten kann das halt eben schon. Und es gibt halt keinen schnellen Spieler. Also ich meine, das hat man dann ja auch die ganze zweite Halbzeit über gesehen, wie gut es uns getan hätte, wenn es halt ein oder zwei schnelle Spieler geben würde, die man halt mal in den Raum schicken könnte, einfach um mal Entlastung zu bekommen oder vielleicht um sogar noch mal Torgefahr auszustrahlen. Die hat Fortuna halt nicht und dann hat man halt immerhin Cedric Itten, der halt einen Ball mal festmachen kann und dann halt eben auf nachrückende Spieler mal ablegen kann. So, wenn man den nicht hätte, dann hätte man halt noch weniger Entlastung und noch weniger Torgefahr gehabt, glaube ich. In Halbzeit 2.
Ja, und vor allem Der Schiedsrichter hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt mit gelben Karten um sich geworfen. Es gab insgesamt 3 gelbe Karten in dem Spiel. Alle 3 für die Fortuna. Und 2 davon mit Konsequenzen. Die Szene, die dann halt zu einem Gelb führt, ist natürlich schon ein bisschen blöd. Weil ich verstehe, warum man als Schiedsrichter da halt, auch wenn man noch nicht viel Gelb gegeben hat, das tut, weil der von hinten in den Gegner reingeht. Und auch so ein bisschen sinnlos, muss man da schon mal kritisch anmerken.
Ja, und auch weil es das dritte Foul ist, ne? Also es gab schon vorher 2 Szenen, wo man irgendwie dachte, Mensch, Junge, geh doch da nicht so hart rein.
Ja, er war da sehr motiviert. Ich fand aber trotzdem, der Schiedsrichter hat dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen seinen Beitrag dazu geleistet, dass es halt, er hätte halt nicht eine stringente Linie. Es gab in der ersten Halbzeit so eine Situation, wo Elversberg eine Chance hatte, der Spieler liegt dann außerhalb des Platzes verletzt. Tastenmeier checkt sofort, dass halt vorne Ljubicic sich freigelaufen hat und spielt den langen Ball. Und was macht der Schiedsrichter? Er unterbricht das Spiel, um die Möglichkeit zu geben, den am außerhalb des Platzes verletzt liegenden Spieler zu behandeln. Und dieser Spieler hätte auch in der Situation mit Tastenmeier irgendwie, es hätte gar keinen Nachteil bedeutet für Elversberg in der Situation, dass der Spieler nicht auf dem Platz ist. Und in der weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit gab es mehrere Situationen, wo klar war, dass Spieler sich auch verletzt haben, Kopfverletzungen hatten. Der Iguli zum Beispiel, wo er das Spiel halt laufen lassen. Obwohl es viel krasser war, da halt nicht irgendwie einzugreifen. Und das war insgesamt vielleicht nicht der so ein bisschen das, was mich an dem Schiedsrichterleistung gestört hat, aber dass man da die gelbe Karte gibt, da muss Itten sich schon an die Nase fassen. Und dass der natürlich krass fehlt, das ist irgendwie die größte Plattitüde, die man so bringen kann in dem Moment, ne? Ich glaube auch alle haben einen Fluch von den Lippen gelassen in dem Moment, zumindest alle, die verstanden haben, was das die 5. gelbe Karte für Cedric Itten war, die man da sah.
War ja auch ziemlich ziemlich angefasst in dem Moment. Also er hat da schon ein bisschen traurig gewirkt, als er diese gelbe Karte in Empfang nahm.
Ja, und Alexander Ende hat es, glaube ich, auch sofort verstanden, was das bedeutet, weil er nimmt dann halt nicht nur Tim Breithaupt runter, der halt irgendwie noch 10 Minuten auf die Zähne gebissen hat, bringt Haier fürs zentrale Mittelfeld, genau, sondern er nimmt auch Ljubicic sofort raus, weil ihm, glaube ich, auch einfach in dem Augenblick sofort klar ist, was für eine wichtige Rolle Ljubicic halt am letzten Spieltag in Fürth spielen wird. Also wahrscheinlich auch jemand, der eh nicht die Luft für 90 Minuten hat und auch einfach in dem Spiel sich ja absolut reingehängt hat und unglaublich viele Bälle halt auch gewonnen hat oder halt geblockt hat im Pressing und einfach, ja, sehr, sehr viel Druck ausgeübt hat und wahrscheinlich einfach auch schon sehr, sehr angeschlagen ist, aber er nimmt den halt eben sofort raus, weil er weiß, im Idealfall müsste er gegen Fürth halt 90 Minuten spielen und ja, das sorgt natürlich dann in dem Augenblick dafür, dass das Spiel von Fortuna vielleicht halt irgendwie noch ein weiteres bisschen halt eben in die eigene Hälfte orientiert.
Schön zu sehen ist dabei aber auch, dass im Prinzip, auch wenn sich das Spiel weiterhin in die Hälfte der Fortuna verlagert, der gefährlichste Schuss, den Florian Kastenmeier parieren muss, ein abgefälschter Schuss ist von Lundahl. Anschließend bleibt Flo auch länger dann auf dem Boden liegen. Da habe ich dann schon gedacht, ja, das wäre jetzt nur folgerichtig, wenn jetzt Kastenmeier auch nicht weiterspielen kann, dann geht's hier gerade wieder in die Richtung, die wir jetzt so kennen, weil da war der Innenschock noch nicht verdaut. Zum Glück kann er dann weitermachen, aber ich glaube, er hat da auch so halb verletzt weitergespielt. Mal sehen, man wird ihn schon hoffentlich bis nächste Woche wieder fit bekommen. Und ansonsten wird weiterhin dagegen gehalten. Daland kommt dann noch für Appelkamp. Damit fängt man endgültig an, das Spiel nur noch über die Zeit zu ziehen. Und es kommt dann trotz allem noch zum 1:3. Und wieder wird Florian Kastenmeier geprüft von einem eigenen Spieler, aber kann da nichts mehr machen. Nämlich nach einer Ecke von Ferrei, ja, lenkt Tim Oberdorf den Ball unhaltbar ins eigene Tor und besorgt das zweite Eigentor an diesem Tag. Und es steht 3:1. Dadurch fällt man in der Tabelle, und das kann ja am Ende noch alles wichtig werden, hinter Eintracht Braunschweig zurück, die man kurzzeitig wegen dem 3:0 auch überholt hatte. In dem Sinne ein vielleicht noch sehr bitterer Gegentreffer. Aber alles in allem kriegt man das dann gut über die Zeit und gewinnt bei einem Wert von 0,81 zu 0,81 in X-Goals trotzdem total verdient mit 3:1.
Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall irgendwie auch aus diesem Spiel mitnehmen werde, es kann ja sehr gut sein, dass das jetzt bei relativ vielen Spielern das letzte Heimspiel gewesen ist. Bei dem einen oder anderen vielleicht sogar das letzte Spiel für die Fortuna, und da fällt auf jeden Fall Zimbo ja drunter. Und ja, einfach zu sehen, wie der halt nach seiner Auswechslung mehr oder weniger das ganze Spiel halt vor der Bank gestanden hat, das Publikum animiert hat, gegen die Bank geschlagen hat, also da einfach komplett irgendwie mitgegangen ist und von allen, was man zumindest so sehen konnte, irgendwie am allermeisten irgendwie Feuer und Flamme war. So, das fand ich irgendwie auch nochmal sehr, sehr passend. Und ich meine, natürlich wird er uns sowieso in sehr, sehr gute Erinnerungen bleiben, wenn es halt irgendwie jetzt im Sommer nicht weitergehen sollte. Aber das speziell, dass das halt irgendwie so einer der letzten Momente irgendwie mit ihm vermutlich gewesen sein wird, das ist einfach auch sehr würdig.
Absolut. Und es ist ja trotzdem auch irgendwie beeindruckend, was jetzt am Ende nochmal für Spieler wirklich so elementar wichtig sind. Ne? Bei Breithaupt, okay, muss man jetzt sagen, hat er jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber Zimbo, der halt wieder zurück als Stammkraft quasi ist, pfeift auch aus allen Löchern so, aber wobei jetzt spielt er ja gut, aber der ja auch in der Saison, auch wenn er nicht verletzt war, kaum eine Rolle gespielt hat, so jemanden auf dem Platz zu haben. Sotiris, der natürlich auch verletzt war, aber ja auch, als er fit war, eigentlich da kaum eine Rolle gespielt haben. So, du hast da irgendwie so aggressive Leader und ich habe das Gefühl, dass Alexander Ende die halt gut eingesetzt hat und dass die da eben auch so ihre Stärken wieder, ja, ausspielen können. Und das ist natürlich bei Zimbo, siehst du, der ist in diesen Situationen einfach absolut Gold wert. Deswegen ist es einfach sehr, sehr schade, dass er gegen Fürth nicht dabei ist. Und ich kann mich auch noch nicht damit anfreunden, dass er nicht weiter Fortuna sein sollte. Aber insgesamt, ja, muss man ja sagen, ist Alexander Ende da was gelungen. Also noch sind wir sind noch immer im Abstiegskampf und so, aber das ist ja schon irgendwie beeindruckend. Und da würde ich dich jetzt fragen, Lou, ein bisschen ketzerisch, lagst du falsch, als du letzte Woche gesagt hast, wir hätten doch noch mit einem Funkelfußball, also Funkel ist ja nur stellvertretend für all die Leute, die uns einfallen.
Ich finde das nicht so beeindruckend. Ehrlicherweise. Nee,
ich finde das total beeindruckend. Du hast also, diese Mannschaft, die völlig, also.
Ja, okay, das, auf so einer mentalen Ebene. Auf einer mentalen Ebene.
Ja, genau,
Ebene,
mental. Ich genau, spreche das mental. Ist, ich spreche, ja.
Weil,
ja. Ich
weil
spreche
Funkel
komplett
Fußball
davon.
Ist ja mehr, ja. Okay, ja. Dann, ich, das ist
also,
auf jeden
ja,
Fall.
Im Grunde würde ich schon, ja, also ich würde sagen schon, also hoffentlich ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch in einigen Teilen irgendwo schon auch funklig, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass diese Mannschaft jetzt einen unfassbaren Offensivfußball spielt, sondern es ist ja schon irgendwie auch ein teilweise ein Konzentrieren auf die Basics so und auf einfache Sachen. Aber was er halt eben geschafft hat, ist ja einfach dieser Mannschaft diesen unglaublichen Mut und dieses Zutrauen einzuflößen und das ist halt was, das hätte ich halt nicht gedacht, ja schon auch ein starkes Weggehen von dieser starren Dogmatik, die Ende halt in Münster halt gehabt hat und die auch dafür gesorgt hat, dass es dann ja, glaube ich, letztendlich dort nicht gut weitergegangen ist.
Und doch von gleichzeitig daher, auch mit Handschrift sichtbar, oder?
Ja, klar, also, nee, natürlich. Aber es ist halt eben nicht so dogmatisch, wie es halt vorher gewesen ist. So. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass er halt gesehen hat, okay, was kann ich halt von meinem Stil der Mannschaft geben, was ist aber auch zu viel und was lasse ich dann halt irgendwie einfach weg. So, und natürlich wissen wir halt nicht, ob das jetzt letztendlich reichen wird. Und ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man auch unter Funkel zum Beispiel, also gerade unter Funkel, mehr Punkte geholt hätte. Ich habe ja auch bewusst nicht gesagt, dass ich jetzt glaube, das wäre auf jeden Fall besser gewesen, weil man ja auch einfach nicht weiß, was für einen Trainer hätte man bekommen. So, ich glaube, unter Funkel hätten wir auf jeden Fall die Klasse gehalten, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist jetzt auch einfach völlig müßig, darüber zu diskutieren. Wir können halt einfach darüber diskutieren, ob die Entscheidung für Ende halt die richtige gewesen ist. Und da deutet ja im Augenblick einfach sehr, sehr viel darauf hin. Und das hätte ich halt selbst heute Morgen einfach nicht für möglich gehalten. Und letztendlich hat das jetzt einfach dafür gesorgt, dass wir uns halt in diese sehr, sehr gute Ausgangsposition für den 34. Spieltag gebracht haben. Und was halt eben genauso, ja, wahrscheinlich einfach genauso wichtig ist oder halt eben Hand in Hand geht, ist, dass einfach bei unglaublich vielen Spielern sich einfach dieser Trend halt so stark umgekehrt hat, ne? Und da natürlich kann man da jetzt, ich meine, du hast jetzt Visoto ja auch nochmal genannt, man kann da jetzt eigentlich nochmal Tim Breithaupt nennen. Also als ich halt nach dem Spiel gesehen habe, mit was für einem Grinsen der halt über den Platz gelaufen ist, also da ist mir echt das Herz aufgegangen. Also das ist ja bestimmt keiner, der an den wir uns jetzt hier irgendwie noch ewig erinnern werden, irgendwie auch jemand, der eigentlich die ganze Saison über so ein bisschen symptomatisch irgendwie dafür gewesen ist, was irgendwie alles schief gelaufen ist und in was für einer schlechten Verfassung die Mannschaft war. Aber dass der jetzt halt eben nochmal irgendwie sowas zeigen kann und das hat mich einfach gefreut, weil er bestimmt halt eine richtige Scheißzeit hatte hier dieses Jahr. Und und dann jetzt einfach nochmal, um das herauszuheben, unglaubliches Spiel von Emma Ioa, was der halt irgendwie für einen Mut gehabt hat, mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Und auch Schinter sollten wir, finde ich, nochmal erwähnen, der auch, glaube ich, jetzt irgendwie nicht derjenige gewesen ist, der halt ständig überall seine Füße drin gehabt hat, halt um riesige Gefahr zu schaffen, aber der auch in meinen Augen eines seiner besten Fortuna-Spiele gemacht hat.
Na, und vor allem halt auch in Zweikämpfen stabiler wirkte als sonst. Das fand ich schon.
Fand ich auch krass.
Und
ja.
Da
Entschuldigung,
hab ich auch,
ich muss ja. jetzt nochmal, also ja.
Ich finde halt, ihr habt jetzt von Alexander Ende, seid ihr direkt zu irgendwelchen Spielern gegangen.
Okay, wir können auch gerne noch bei ihm bleiben. Ja.
Ja, also, weil ich denke mir einfach, ja, es ist halt der 33. Spieltag, lass uns nur das Fürth-Spiel abwarten. Also, wenn das verloren geht, dann ist es halt auch egal.
Ja, ganz genau. Also
das ist halt so, es ist mir alles viel zu früh.
Ja,
also ich,
nee,
muss, ja, muss das, ich da jetzt, das kann beeindruckend sein, blablabla, aber das muss halt das Ergebnis sein dann am Ende. Und dann gut, kann dann ich muss darüber ich da jetzt sprechen.
Aber ein lenken, Jan. Du hast natürlich recht, wir sind noch nicht gerettet, auf keinen Fall.
Nee, eben.
So, das eine ist, ich fand es einfach ein gutes Zitat, was ich aus dem Kicker entnommen habe, von Alexander Ende. So geht Abstiegskampf. So, da habe ich durchaus das Gefühl, dass das wochenlang, lange bevor Alexander Ende da war, nicht verstanden wurde. Also es wurde ja auch nicht verstanden, als man Markus Anfang geholt hat. Da hat Klaus Allofs noch davon geredet, dass man halt bald dann jetzt, wenn man sich stabilisiert hat, wieder oben angreift und so weiter.
Das war der Hinrunde. So. Das war der Hinrunde.
Ja. Aber wann hattest du denn das Gefühl, diese Mannschaft hat gerade das Gefühl, wir müssen uns hier gegen den Abstieg wehren?
Ja, also die Rückrunde war schon davon geprägt. Also ich.
Wann hattest du
Ich weiß nee, es, ja. das ist mir.
Hä? Das ist Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das Gefühl, dass diese Mannschaft sich. Ja, weil diese Mannschaft hat eine Zeit lang unter Markus Anfang einen ganz guten Fußball gespielt, Anfang der Rückrunde, mit Tanaka vor allem, der mega eingeschlagen ist und so. Aber auch da war halt eher so ein, wir sind zu schlecht, um zu gut, um abzusteigen. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt anders. Das ist jetzt ein
alles ja, aber oder das liegt einfach,
natürlich ist
das liegt aber nicht an Ende, es liegt halt daran, dass halt die Spiele wegfliegen. Und dann hast halt auch mal einen Trainer gewechselt. Aber
naja,
ich will es ja auch nicht komplett in Abrede stellen, dass es einen Grund gab, warum man heute als Fan halt zufrieden damit sein konnte, dass die Mannschaft die richtige Einstellung hatte. Das will ich auch nicht absprechen total. Das mit der Mentalität und so, das ist sicherlich eine Leistung. Aber das klang mir für mich jetzt hier alles schon zu sehr nach Fazit. Und das ist es einfach.
Okay, nee, dann hör mal, ja, aber dann hör mal einen zweiten Punkt noch. Also ich will immer noch kein Fazit machen, auf keinen Fall. Aber habt ihr die Nachspielzeit mit Florian Kastenmeier gehört? Jetzt heute? Also
nein.
Heute aufnehmen? Nein. Okay. Da kriegt er am Ende eine Frage, da können irgendwie auch Fans, ich habe bei mir auch keine Stimme, da können irgendwie auch Fans Fragen einreichen und er kriegt die Frage gestellt, wie war denn so der Team-Spirit im Verlauf der Saison bisher? So, und Florian Kastenmeier muss extrem viel drüber nachdenken und ja, Aufs und Abs und so und Tiefpunkt und dann mit den Neuen nochmal ein bisschen neue Energie und dann ist es aber abgeschmiert. So, und sagt dann ja, und dann, der ist super vorsichtig, aber er sagt dann ja, dann bilden sich irgendwann halt Grüppchen und so und macht dann relativ klar, dass mit dem Trainerwechsel nochmal ein ziemlich anderer Wind geweht hat, hoffentlich immer noch weht, da in dieses Teamgefüge gekommen ist. Und unabhängig davon, ob wir absteigen oder nicht, ist das jetzt in diesem Moment erstmal einfach eine Feststellung, die man ja auch von außen macht. Und ich finde es schon krass, wenn Florian Kastenmeier sagt, so gut, es gab dann halt Grüppchenbildungen und sowas. Und da ist jetzt aber einfach nochmal ganz viel passiert. Also er führt nicht nur den Trainerwechsel an, sondern auch, was dann mit den Mitarbeitern, diese Gespräche und dass die Stadt am Start ist und sowas voll. Aber ich wollte nicht sagen, Alexander Ende hat uns gerettet, sondern er hat da was erreicht, wo man das.
Nee, der hat noch gar nichts erreicht.
Doch, jetzt hören wir, wo man die ganze Saison das Gefühl hatte, ein Team ist es nicht. So.
Okay, eine Mannschaft ist es nicht. Das gebe ich zu, dass,
im letzten Tune-Spiel, nee, im vorletzten Tune-Spiel. War es einmal, gab es einmal ein, wir reißen uns alle auf. So. Naja, gut.
Ja, ich glaube, dass das halt wichtig für den Abstiegskampf ist. Ne? Das will ich nicht in Abrede stellen, aber es gibt halt dieses Fürth-Spiel. Und wenn es halt 3-0 verloren geht, dann ist es halt einfach alles egal.
Aber es stimmt mich positiver, dass ich das Gefühl habe, da haben Leute gerafft, das ist
ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Finde ich gut.
Okay, okay.
Ja, ja, also es könnte gut sein, dass man sonst sang- und klanglos abgestiegen wäre. Ja. Ich nehme jetzt eure zwei Steilvorlagen auf. Zum einen hast du Daniel Thun erwähnt, Moritz, zum anderen haben wir die ganze Zeit schon von erreicht und nicht erreicht geredet, um, wenn ihr nichts dagegen habt, mal Richtung Fürth überzuleiten. Und zwar herzlichen Glückwunsch an Daniel Thun zum Klassenerhalt in der ersten Liga, der gestern gemacht wurde. Ein Kumpel von mir, der Werder Bremen-Fan ist, schrieb mich heute ganz euphorisch nach dem Spiel gegen Elversberg an. Na, da habt ihr ja euren Arsch auch gerade noch so über die Linie bekommen. Glückwunsch zum Klassenerhalt. Und ich so, hey Jung, da ist noch ein Spiel zu gehen. Ach ja, vollkommen vergessen. Für mich ist die Saison seit gestern gelaufen. Ja, genau. Und ja, aber trotzdem an dieser Stelle, Daniel Thun wird nächstes Jahr Bundesliga-Trainer sein. Kann man ihn auch mal gönnen.
Das weiß ich ja noch nicht, ob das der Fall ist. Auf jeden Fall muss die Fortuna nichts für ihn
bezahlen. Jetzt werden wir aber hier ein bisschen thematisch, springen wir jetzt aber ganz gewaltig. Also wo sind wir jetzt eigentlich?
Wir sind jetzt bei Fürth.
Wir sind jetzt bei Fürth? Okay.
Dass das Ganze noch nicht durch ist.
Wow.
Also, was gibt's zu Fürth zu sagen?
Gut, wir haben gerade, glaube ich, auf Lou's Seite Tonprobleme.
Ja, das glaube ich auch. Wenn ich das
richtig verstehe. Mist.
Also, was wisst ihr so über Fürth? Ich kann nichts so Genaues sagen, außer dass sie den besten Torschützen in ihren Reihen haben dieser Liga und hinten sehr anfällig sind.
Leider kann Cedric Eaton den nicht mehr einholen.
Ja.
Es fehlen eigentlich nur 3 Tore, aber man weiß, Cedric Eaton nicht dabei. Ich stelle euch jetzt einfach eine Frage, die ich euch vor der Folge sonst gefragt hätte.
Ja.
Und zwar, wie viele Punkte hat die Fortuna in den letzten 10 Auswärtsspielen geholt?
In den letzten 10 Auswärtsspielen?
Ja.
Boah. 6?
Just guess.
Ja. 6.
3. 2?
Es sind derer 4. Ja. Während Fürth zu Hause in den letzten 10 Spielen 13 Punkte geholt hat.
Mhm. Gut, für den letzten Spieltag finde ich das immer...
Sieht schlecht aus. Dafür ist Felix Klaus außer Form. So, wir machen das jetzt gerade on air. Ich würde sagen, Lou, versuch's doch nochmal. Wir schalten uns stumm und versuch doch nochmal zu sprechen. Vielleicht kommt's jetzt und sonst müssen wir eine Lösung finden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet mitbekommen haben, es gab jetzt ein paar technische Probleme, weswegen die Gegnervorschau jetzt so ein bisschen ausfällt, aber es ist wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr so relevant, weil wir kämpfen müssen und immer weiter kämpfen müssen bis zum Klassenerhalt. Und da wird uns auch Fürth, glaube ich, nicht mehr im Wege stehen können, auch wenn wir mit Zimmo und Eaton sehr wichtige Menschen verloren haben. Ich würde jetzt euch eine schöne Woche wünschen. Die Woche ist ja viel angenehmer, wenn Fortuna gewonnen hat. Hatten wir viel zu wenig in dieser Saison. Und würde ja euch alles Gute wünschen.
Ich habe noch das Gefühl,
ganz viele Grüße von Lou.
Ich habe nur das Gefühl, dass sie es jetzt am Ende noch verkacken werden. Ich glaube, deswegen war mein Alexander Ende-Rant auch so so konfrontativ, weil es irgendwie in diesen Song passt. Aber ich möchte natürlich auch nicht nur negativ rausgehen und hoffe auf das Beste am Sonntag. Und vor wenigen Wochen, noch letzte Woche, hätten wir genau das genommen, ein wahnsinniges Spiel, das wir erleben durften gegen Elversberg. Und mach's gut, bis nächste Woche dann.
Jo, und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche die zweite Folge hintereinander ohne Gegnervorschau aufnehmen und in dem Sinne ja, eine schöne Woche.
Die letzte Folge der Saison, dann ist auch vorbei. Ja. Dann kann uns die Technik mal kreuzweise. So. In dem Sinne, mach es gut.
Ciao. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.